Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Vor 25 Jahren wollte der Erdölkonzern Shell die ausgediente Ölplattform Brent Spar in der Nordsee versenken. Doch mit einer medienwirksamen Kampagne konnte Greenpeace Shell an dem Vorhaben hindern. Die Plattform wurde nicht auf offener See verklappt, sondern an Land entsorgt. Danach haben die Anrainerstaaten der Nordsee die Versenkung von Ölförderanlagen per Abkommen ausgeschlossen. Doch auch ein Vierteljahrhundert später gibt es noch Streit um die Entsorgung alter Ölplattformen und ihrer Infrastruktur. Zur Stunde veröffentlicht die Umweltschutzorganisation Greenpeace ihren Report, Titel 25 Jahre nach Brent Spar, Offshore Öl- und Gasförderung in der Nordsee, eine Bestandsaufnahme. Mein Kollege Dietrich Lehmann war bei der Pressekonferenz im Hamburger Hafen dabei. Herr Lehmann, gibt es denn immer noch Streit beim Rückbau von Bohrinseln auf der offenen See?
Ja, den gibt es, obwohl das eigentlich durch einen völkerrechtlichen Vertrag geregelt ist, seit 1998. Nun hat Shell einen Antrag gestellt, etwas Ähnliches doch wieder zu ermöglichen. Im gleichen Ölfeld wie damals, dem Brentfeld, zwischen den Shetlandinseln und Norwegen gibt es mehrere ausgediente Bohrinseln. Drei davon haben einen Betonsockel, der auf dem Meeresgrund sitzt. Und diese Sockel will Shell, so der Antrag, an die britische Regierung am Meeresgrund belassen, also nicht entsorgen. Darin enthalten in diesen Sockeln sind noch 11.000 Tonnen Öl und Ölrückstände, die dann ebenfalls im Meer bleiben würden. Deutschland und andere Nordseeanrainer lehnen das ab, aber im Moment laufen noch die Gespräche zwischen Shell und den britischen Behörden. Und damit es eben nicht dazu kommt, dass 25 Jahre nach Brent Spar wieder Reste von Bohrplattformen im Meer verschwinden, startet Greenpeace diese Aktion mit zwei großen Schiffen.
Wie viele Offshore-Erdöl- und Gasförderanlagen gibt es überhaupt noch in der Nordsee?
Also insgesamt muss man erstmal sagen, geht die Öl- und Gasförderung in der Nordsee seit der Jahrtausendwende etwa zurück. Aber das gilt nicht für die Öl- und Gasförderanlagen an sich. Nach dem Greenpeace-Report gibt es in der Nordsee aktuell noch etwa 450 Bohr- und Förderplattformen. Dazu kommen noch weit mehr als 1000 sonstige Anlagen, wie etwa Pipelines am Meeresgrund, mit denen Öl und Gas an die Küste geschafft wird oder wo der Rohstoff auch zwischengelagert wird. Viele davon sind inzwischen um die 40 Jahre alt. Sie haben also ein Alter erreicht, wo sich trotz aller Vorsichts- und Schutzmaßnahmen schon mal technische Defekte und Probleme häufen können. Und dazu zeigt sich ein Trend. Die großen Ölmultis wie BP und Shell, die sind nicht mehr die größten Betreiber der Ölplattform. An ihre Stelle sind zunehmend mittelgroße Konzerne getreten, die manchmal auch Kapitalgesellschaften gehören. Immer wieder werden auch noch betagte Anlagen verkauft, damit kleinere Firmen die Restförderung aus diesen beinahe erschöpften Ölquellen übernehmen.
Und das bedeutet, die Kontrollen sind aufgrund des mangelnden Kapitals dann noch lascher?
Die Vermutung hat Greenpeace, wobei man das nicht genau belegen kann. Man verwendet da viele offizielle Zahlen. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass wenn der Kapitalgewinn im Vordergrund steht und es durchaus ja auch mal namenlose Gesellschaften sind, also die man nicht so groß in der Öffentlichkeit hat, wo man Druck ausüben kann wie bei BP und Shell durch eine Art Boykottaufruf, dass da auch die Restriktionen vielleicht nicht ganz so genau eingehalten werden.
Sie haben es ja gerade schon kurz angesprochen, dass einfach Leckagen auftreten. Gibt es noch andere Umweltprobleme durch die Erdölförderung auf offener See?
Ja, also trotz aller Regulierungen, das lässt sich auch gar nicht verhindern, heißt es im Greenpeace Report, dass immer wieder doch Schadstoffe ins Meer geraten. Das ist einfach produktionsbedingt. Drei Zahlen stechen da heraus, unabhängig von Havarien und wirklichen offensichtlichen Leckagen. Pro Jahr gelangen allein durch die technische Ölförderung im Schnitt etwa 9000 Tonnen Öl ins Meer in der Nordsee, vor allem bedingt dadurch, dass hier ein Öl-Wasser-Gemisch gefördert wird. Und selbst wenn man das Wasser gereinigt hat, sind da noch große Mengen an Öl enthalten. Dazu kommen noch etwa 180.000 Tonnen Chemikalien und durch das Abfackeln von Gas werden pro Jahr allein in der Nordsee etwa 30 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Das entspricht etwa der Gesamtmenge, die unser Nachbarland Dänemark insgesamt ausstößt. Und dabei, wie gesagt, sind Unfälle oder Havarien noch gar nicht mitgerechnet. Also auch so gibt es schon zusammengerechnet jedes Jahr eine mittlere Öltankerkatastrophe in der Nordsee.
Die Brent Spar-Kampagne war ja eine der erfolgreichsten für Greenpeace. Will die Umweltschutzorganisation und die Crew, die jetzt aufs Wasser gegangen ist, an diese alten Erfolge anknüpfen?
Ja, es ist auch eine der größten Aktionen seit langem, die Greenpeace heute von Hamburg aus startet. Zwei große Schiffe auf einmal, die Rainbow Warrior und die Esperanza, auf die Nordsee hinauszuschicken mit Dutzenden Aktivisten und Wissenschaftlern, das gibt es nicht so häufig. Ob es dabei auch so spektakuläre Aktionen wie die Besetzung der Brent Spar vor 25 Jahren gibt, dazu will die Organisation so nicht sagen, das gehört nicht zum Greenpeace-Deal, sagte mir Christian Bussor, der Ölexperte, aber man dürfe doch auf einiges gefasst sein. Sicher aber steht die Mission in der Nordsee heute unter einem anderen Stern als noch vor 25 Jahren. Heute sind soziale Medien viel schneller damit, Nachrichten zu verbreiten, Stimmung zu transportieren, das weiß auch Greenpeace. Und noch aus einem anderen Grund ist die Mission diesmal anders. Die Corona-Pandemie hat da auch Auswirkungen. Es können nicht Besucher und Beobachter an Bord genommen werden ohne weiteres. Die Schiffscrews, die sind alle, bevor sie an Bord gegangen sind, auf das Virus getestet worden, müssen 7 Tage in Quarantäne. Erschwert Bedingungen also auch bei Greenpeace auf dieser Mission.
25 Jahre nach Brent Spar zieht die Umweltschutzorganisation Greenpeace Bilanz. Mein Kollege Dietrich Lehmann war für uns am Hamburger Hafen dabei. Dankeschön.